SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Auf den ersten Blick sind das gute Nachrichten, die uns die saarländische Polizei und das Innenministerium heute vorgestellt haben. Im Saarland ist die Zahl der Straftaten gesunken. Und zwar um gut 6.500 auf rund 65.600 im vergangenen Jahr. SR3-Reporter René Henken ist jetzt bei mir im Studio. Er war heute Vormittag auf der Pressekonferenz. René, kann man also sagen, dass wir sicherer im Saarland leben?
Ja, also ein bisschen muss man da schon differenzieren. In den allermeisten Bereichen, da ging die Kriminalität zurück. Ob es die Versuche beim Enkeltrick waren oder auch beim Diebstahl oder bei Sexualstraftaten und bei der Kinderpornografie. Aber man muss auch sagen, es gibt auch Schattenseiten. Die Zahl der Messerangriffe hat sich hier im Saarland nahezu verdoppelt auf 319 Fälle im letzten Jahr. Und die meisten Fälle, die wurden noch aufgeklärt und die Hälfte der mutmaßlichen Täter waren Deutsche.
Was will man dagegen machen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Innenminister Joost hat gesagt, dass wegen den vielen Messerangriffen ja auch die Waffenverbotszonen eingerichtet worden sind, zum Beispiel in Teilen von Saarbrücken und Neunkirchen. So hat die Polizei dann auch andere Möglichkeiten bei Kontrollen. Und bei den Kontrollen, da waren sie auch schon erfolgreich. Und so will die Polizei das halt weiter bekämpfen.
Auffällig ist ja auch, die politisch motivierte Kriminalität ist deutlich gestiegen. Woran liegt das?
Im letzten Jahr gab es knapp 1.000 Fälle. Das sind 40% mehr als noch im Jahr davor. Joost denkt, dass das auch daran liegt, dass es auch so saisonale Gründe hat.
Das war die Bundestagswahl, das waren aber auch entsprechende Effekte wie der Nahostkonflikt und auch der entsprechende Krieg Russlands in der Ukraine. Alles das hat auch entsprechende Tatgelegenheiten generiert. Das ist aber auch etwas, was in den letzten Jahren durch das Tatmittel Internet und die Hasskriminalität, die insbesondere dort auch zum Tragen kommt, gezeigt. Und wir werden die Demokratie verteidigen, auf der Straße genauso wie im Netz.
Ja, und das will Joost dann unter anderem auch mit mehr Polizisten tun.
Ein Blick nochmal auf die Straftäter. Da wurde ja gesagt, dass rund 40% der Tatverdächtigen im Saarland nicht deutsche Staatsangehörige sind.
Ja, insgesamt waren das gut 12.000 Tatverdächtige. Jetzt kommt aber das große Aber. Die Zahlen, die lassen da ziemlich viel Platz zum Spekulieren. Also, zu den 12.000 Tatverdächtigen zählen auch alle Ausländer, die gar nicht im Saarland wohnen. Nur mal so als Beispiel. Jemand wohnt in Spanien, macht Urlaub im Saarland, klaut hier etwas und wird von der Polizei erwischt, dann zählt er zu den nicht-deutschen Tatverdächtigen. Mhm. Genauso ist es auch mit den Pendlern und eben allen, die gar nicht hier wohnen. Also diejenigen, die können dann auch noch Straftaten begehen, die einer, der in Deutschland wohnt, ja dann gar nicht machen kann. Also wie viele von den Ausländern dann auch tatsächlich im Saarland wohnen, die eine Straftat begangen haben, das ist nicht bekannt.
Insgesamt ging die Zahl der Straftaten im Saarland zurück. In wenigen Bereichen gab es aber starke Anstiege, zum Beispiel bei den Messerangriffen oder auch bei politisch motivierten Straftaten. Informationen waren das von René Henken hier in der Region am Nachmittag auf SR3. Vielen Rentnern geht's gut im Alter. Sie reisen, treffen Freunde und haben genug Geld zur Verfügung. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sind finanziell stark eingeschränkt im Alter und auch oft deswegen einsam. Die steigenden Kosten und oft zu geringen Renten treffen vor allem Frauen, die häufiger in Teilzeit gearbeitet haben oder länger aus dem Berufsleben ausgeschieden sind. Und trotzdem tun sich manchmal Lösungen auf. SR3-Reporterin Lisa Christel hat eine Rentnerin getroffen, die mit wenig Geld einen guten Weg gefunden hat, auszukommen. Eine Reportage über das Zusammenleben.
Die Sonne fällt ins Esszimmer der Familie Erjati in Marpingen. Auf dem Tisch stehen frischer Kaffee und selbstgebackener Kuchen. Mit Zutaten aus dem eigenen Garten.
Sind das Äpfel aus dem Garten?
Die man selber gesammelt hat, ne?
Die Eier auch.
Alle 8 Stühle sind besetzt. Was nach einem klassischen Familienessen aussieht, ist aber mehr als das. Hier wohnen 3 Generationen zusammen. Und mit ihnen Anna Pistorius Becker, 75. Mit der Familie weder verwandt noch verschwägert. Eine Wohngemeinschaft der besonderen Art.
Ich fühle mich richtig zu Hause hier. Ich habe auch nicht einen Tag mal den Gedanken gehabt, ach, hoffentlich geht das gut. Denn es wäre natürlich, wenn es jetzt aus irgendeinem Grund nicht gut ginge, ein Fiasko, weil ich dann auf der Straße wieder sitzen würde.
Anna lebt von einer minimalen Rente. Ihr Zimmer bei den Erjatis zahlt das Amt. 500 € Grundsicherung stehen ihr monatlich zur Verfügung. Sie hat ihr Leben lang in der Gastronomie gearbeitet. Doch übrig ist davon wenig.
Die Gastronomie hat sich dann so entwickelt, dass als ich mich alleine ernähren musste, ich keinen angemeldeten Job gekriegt habe, weil ich keinen Abschluss hatte. Ich habe Küchen geleitet, aber ich habe schwarz gearbeitet. Ich kriegte nur Schwarzjobs. Und deswegen habe ich eine minimale Rente.
Heute bringt sie ihre Erfahrungen in die WG ein. Kocht ab und zu für ihre Mitbewohner Margit, ihrem Mann Hichem, deren 7-jährigen Sohn Karim und Großmutter Malise. Doch das war nicht der Hauptgrund für ihren Einzug, sagt die 45-jährige Margit.
Wichtiger war natürlich, dass man sich versteht, dass die Chemie stimmt. Man, da nützt ja alles gute Kochen nichts, wenn wir persönlich nicht zusammen harmonieren würden.
So eine Furie da.
Ja, Furie in der Küche.
Gefunden haben sich die Mitbewohner über eine Internetplattform für Senioren-WGs. Die Ayatis hatten Platz und den wollten sie teilen.
Das Finanzielle, würde ich sagen, ist auch ein Bonbon und es ist natürlich angenehm, aber es ist nicht der Hauptgrund. Das wäre, glaube ich, falsch, sich wegen finanziellen Gründen dafür zu entscheiden. Man muss einfach auch der Typ sein. Man muss ja auch, wir wollen ja glücklich und zufrieden zusammenleben. Ne?
Für beide Seiten ist die Wohngemeinschaft ein Gewinn. Großmutter Malise ist tagsüber nicht mehr allein. Und Anna genießt ein Leben, das sie sich sonst nicht hätte leisten können. Mit Garten und Tieren. Sie wünscht sich, dass mehr Menschen das Konzept ausprobieren.
Leute, traut euch und versucht es. Und es ist eine Bewegung, die ist im Anfang, aber ich weiß, dass das immer mehr Leute machen.
Eine Lösung gegen Einsamkeit und ein Modell für aufgeschlossene Rentner mit engem Budget.
Die Senioren-WG in Marpingen. Ein Beitrag von Lisa Christel hier im Rahmen unseres Thementages, warum Frauen anders finanziell vorsorgen sollten. Alle Infos dazu finden Sie auf sr3.de. Kaum ein Bereich wurde so hart von Corona getroffen wie die Hotel- und Gastronomiebranche. Für das selbsternannte Tourismusland Saarland ist die Branche natürlich von großer Bedeutung. Im Rahmen der Unterstützung des Michelstandes fördert die Landesregierung jetzt auch Hotels und Restaurants mit insgesamt 25 Millionen Euro. SR3-Reporter Peter Sauer ist bei mir im Studio. Peter, an welche Bedingungen ist das Geld denn geknüpft?
Also es muss in Nachhaltigkeit, Energieeffizienz oder Digitalisierung investiert werden, also beispielsweise in energieeffiziente Sanierungen, energiesparende Leuchtmittel oder auch barrierefreie Zugänge. Dafür stehen die 25 Millionen Euro bereit, die übrigens komplett aus dem Transformationsfonds des Saarlandes kommen. Zwei Voraussetzungen müssen Betriebe dann noch erfüllen. Zum einen mindestens 2 Vollzeitbeschäftigte haben und zum anderen schon seit mindestens 2 Jahren am Markt sein. Dann können Investitionen von 25.000 bis maximal 600.000 Euro gefördert werden, indem fix 50% der Gesamtkosten übernommen werden.
Hört sich erstmal gut an. Wie reagiert die Hotel- und Gastrobranche auf dieses Programm?
Ja, die sieht das auch so sehr positiv, sagt Frank Horath. Der ist der Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Saarland.
Erstmal ist das ein Zeichen an die Branche, dass an sie gedacht wird. Das ist auch ein Zeichen für den Tourismus im Saarland. Und es ist ja auch ähnlich wie beim Sonderkonjunkturprogramm, was in Corona-Zeiten aufgelegt wurde. Da war gute Nachfrage. Das Programm ist entsprechend praxisgerecht gestrickt, so was die Untergrenze angeht. Also auch die Obergrenze und ich rechne schon mit Nachfrage.
Ja, und bei diesem Konjunkturprogramm zu Corona, da hätten damals etwa 80 Betriebe mitgemacht. Jetzt rechnet man schon mit deutlich über 100. Das Programm soll im Mai starten und insgesamt dann auch 3 Jahre laufen.
Wie geht's der Branche denn insgesamt aktuell? Hat sie sich von Corona erholt?
Also laut Auskunft des Branchenverbands DEHOGA nicht wirklich gut. In der Hotellerie gab es vergangenes Jahr zwar mehr Übernachtungen. Laut dem Tourismusbarometer waren es im Saarland 3,25 Millionen Übernachtungen. Das wäre ein Rekordjahr. Aber aufgrund der hohen Energie- und Einkaufskosten und dem Preiswettbewerb würde trotzdem nicht wirklich viel hängen bleiben. Und in der Gastronomie, da sieht es nochmal schlechter aus. Da hat man wohl im 5. Jahr hintereinander Umsatzrückgänge zu beklagen. Deshalb ist es aus Sicht des DEHOGA jetzt auch ganz wichtig, dass bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin offenbar sehr konkret darüber nachgedacht wird, die Mehrwertsteuer, wie damals bei Corona, wieder auf 7% zu senken, erläutert Frank Horath.
Das ist ein ganz wichtiges Signal. Die Erhöhung oder die Rückkehr zu 19% war fatal. Und ich glaube, das wurde auch von der Politik erkannt und von daher benötigen wir die 7% ganz dringend.
Höchstwahrscheinlich würden die Preise fürs Schnitzel dadurch übrigens für die Kunden nicht wirklich runtergehen, sondern es soll wohl wirklich dazu genutzt werden, die Unternehmen profitabel zu machen. Allerdings, dadurch würden Bund, Länder und Gemeinden natürlich auch Einnahmen verloren gehen. Also ob die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wirklich erneut auf 7% gesenkt wird, das ist noch nicht ganz klar.
Erstmal gibt es jetzt 25 Millionen Euro von der Landesregierung für bestimmte Maßnahmen in der Gastronomie. Vielen Dank für diese Informationen von Peter Sauer hier in der Region am Nachmittag. Wir haben es gerade schon in den Halbnachrichten gehört. Auf der Liste für Deutschland bei dem immateriellen Kulturerbe, da stehen jetzt auch drei saarländische Erben. Die saarländische Fastnacht, das Nikolauspostamt und die Gehöferschaft Wadrill. Fastnacht kennen wir, brauchen wir nicht drüber zu reden. Nikolauspostamt kennen wir auch, haben wir ja auch schon häufig drüber berichtet, sind wir immer wieder gerne in der Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit. Ja, aber was hat's mit dieser Gehöferschaft Wadrill auf sich? Mein Kollege Christoph Borgans hat sich schlau gemacht. Christoph, was ist das, diese Gehöferschaft in Wadrill?
Ja, eine Gehöferschaft, das ist eine Aktiengesellschaft des kleinen Mannes und zwar in Sachen Wald. Eine traditionelle Art, ein Waldstück gemeinsam zu besitzen und zu ernten. Und das bedeutet, in Wadrill gibt es ein paar hundert Leute, denen zusammen seit mehreren hundert Jahren ein Stück Wald gehört, das immer von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und einmal im Jahr, wenn es dann an die Ernte geht, dann wird geschaut, wer in diesem Jahr welches Stück vom Wald bekommt. Und das geht mit so einem Losverfahren mit Holzkugeln, auf denen sind Hausmarken drauf, also zum Beispiel ein Bäckerbrot, eine Mistgabel, eine Raute, die auch seit Jahrhunderten eben weitergegeben werden. Und dann gibt es Holzwürfel mit einer Nummer und die zeigen die Reihenfolge an, wie dann geerntet wird. Und das wird zu einem Rosenkranz aufgefädelt. Daran halten sich dann alle. Und wie viel einem zusteht von dem Wald, das wird auch nicht gemessen in Hektar oder Quadratmetern, sondern in Mäschen, die dann Fuß entsprechen, was dann 31,25 Zentimeter ist. Also alles sehr aschaisch, aber findet heute noch so statt. Naturnah wird der Wald übrigens bewirtschaftet, nicht mit Kahlschlag und Abholzen und sowas. Und hat sich gehalten im Saarland und im Raum Trier, aber sonst nirgendwo. Und deswegen eben wirklich ein sehr besonderes immaterielles Kulturerbe.
Sehr, sehr würdig auf diese Kulturerbeliste als immaterielles Kulturerbe zu kommen von der UNESCO. Vielen, vielen Dank für diese Information, Christoph Borgans. Das war kein einfaches Amt, Leiter der Synagogengemeinde Saar. Aber Richard Bermann ist es gelungen, in diesem Amt Spuren zu hinterlassen. Zwischen 1988 und 2020 hat er die Gemeinde insgesamt 24 Jahre lang geführt. Jetzt ist Richard Bermann mit 83 Jahren gestorben. Er war der Sohn von Holocaust-Überlebenden. Seine Eltern konnten noch aus dem Saarland nach Frankreich fliehen. Die Zeit in Verstecken und Lagern haben sie nur mit Glück überstanden. Und nach dem Krieg kamen sie mit Sohn Richard zurück, um nach dem Rest der Familie zu suchen. Die Spur führte nach Holland.
Das war nicht so einfach, die Erlaubnis zu bekommen, als jemand, der in Deutschland wohnte, nach Holland zu dürfen. Und ich kann mich erinnern, als Kind war ich mit nach Holland und dann musste ich zum Friseur die Haare schneiden. Dann hat mein Vater gesagt, sprich kein Wort Deutsch, der Friseur schneidet dir die Ohren ab, wenn du Deutsch sprichst. Damals war die Situation noch sehr prekär. Und dann hat mein Vater erfahren, dass der größte Teil der Familie in den Vernichtungslagern in Auschwitz und in Sobibor ermordet wurden.
Als Leiter der Synagogengemeinde Saar schuf Richard Bermann die jüdischen Kulturtage und die jüdischen Filmtage in Saarbrücken und er brachte jüdische und muslimische Jugendliche beim Schwenken zusammen. Zwei Plätze in Saarbrücken gehen auf sein Engagement zurück, der Rabbiner Röfplatz an der Saar und das Mahnmal vor der Synagoge am Beethovenplatz. Es erinnert an die saarländischen Jüdinnen und Juden, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Und dass beide Plätze im brummenden Stadtverkehr liegen, das war ihm ganz recht.
Mein Sinn und Trachten war, die Gemeinde nicht abzuschotten, sondern die Gemeinde zu öffnen. Wir haben sehr enge Kontakte zu anderen Religionsgemeinschaften aufgebaut. Wir hatten ein offenes und haben immer noch ein offenes Haus und freuen uns über jeden Besucher, der zu uns kommt. Und ich hatte ganz großen Wert darauf gelegt, als die Ausschreibung für die Gestaltung des Platzes gemacht wurde. Es war ja ein Künstlerwettbewerb. Da waren viele Entwürfe dabei, die eine Abschottung dargestellt haben. Das wollte ich nicht. Ich wollte etwas Offenes. Und das ist, glaube ich, auch mit diesem Entwurf gelungen.
So hat es Richard Bermann noch vor kurzem im SR-Interview erzählt. Jetzt ist der ehemalige Leiter der Synagogengemeinde Saar im Alter von 83 Jahren gestorben.